ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit der charismatischen Rallye-Fahrerin und Unternehmerin Heidi Hetzer. Das Gespräch wurde am 7. Juni 2009 ausgestrahlt. Eine andere Zeit, eine ganz andere Welt. Die Hörbarust gibt es seit inzwischen fast 25 Jahren. Das ist eine lange Zeit und einige unserer Gäste sind leider inzwischen gestorben. In Reminiszenz sagen wir, schön, dass ihr da wart und nutzen die Sommerpause, um euch ein paar dieser wunderbaren Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Tja, jetzt sind wir wieder da mit der Hörbar. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast gehört seit einigen Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Berliner Wirtschaft und auch sicherlich zur sogenannten Berliner Society. Wenn es stimmt, was man so liest, dann sollte man sich mit dieser Dame besser nicht streiten. Sie ist zäh, sie ist konsequent, sie wird gefürchtet, aber auch bewundert.
Hörbar Rust. Heute mit Heidi Hetzer, 71, Unternehmerin und Motorsportlerin. Das Mädchen wächst zwischen Zündkerzen, Kolbenfresser und Karosserien in einer Männerdomäne auf. Denn Vater Siegfried besitzt ein großes Autohaus. Auch die Tochter verliebt sich in Motoren und Geschwindigkeit, fährt erste Rallyes und gewinnt bis heute mehr als 150 Pokale. Im Familienbetrieb geht sie in die Lehre und übernimmt nach dem Tod des Vaters mit 32 das Unternehmen, 150 Mitarbeiter und etwa 2 Millionen Euro Schulden. Heidi Hetzer baut es zu einem der größten Autohäuser Berlins aus. Sie fuhr die Rallye Monte Carlo, überschlug sich in der Türkei mit einem Rennwagen und raste in Guatemala mit einem Opel Kadett 80 Meter in eine Schlucht. Doch nichts kann diese Frau aufhalten. Wir konnten sie zum kurzen Boxenstopp einfangen und freuen uns sehr. Heidi Hetzer, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Frau Hetzer, das Erste, was Sie zu mir sagten, noch bevor es Hallo oder Guten Tag war, drehen Sie sich doch mal gegen das Licht, dann sieht man Ihre Falten und nicht meine. Das ist so, das ist gar nicht, da müssen Sie sich jetzt gar nicht für entschuldigen. Das ist Ihre Art, Sie sind nicht diplomatisch, oder?
Nein, ich bin immer sehr direkt, offen, ehrlich, aber das stimmt, Diplomatie fehlt mir so ein bisschen. Das ist, glaube ich, die Berliner Art, die ist einfach direkt, aber herzlich.
Aber taktisch können Sie sein, oder?
Ja, muss man ja oft sein. Aber ich habe also öfters den Fehler begangen, denke ich manchmal, dass ich so etwas direkt sage. Und trotzdem habe ich dabei nicht verloren. Es ist angekommen, weil die Berliner Art, da kann man sich es erlauben, direkt zu sein, ohne dass der andere böse ist. Und manchmal heißt es eben sogar, es ist gut, man kommt schneller zum Punkt, man kommt schneller. Sehen Sie, wir sind uns doch gleich schnell einig geworden.
Ja, ich kann
Sie
damit
haben
aber
keine
auch
Falten. Haben noch.
Super, jetzt versuchen Sie es noch. Nein, also die Berliner Art ist ja auch, böse Zungen sagen jetzt, darauf kann man sich auch ausruhen. Ich kann damit umgehen, weil ich selbst auch sehr direkt bin. Ich kann mir nur vorstellen, dass manche Leute unter Umständen vielleicht ein bisschen verschreckt sind. Und manchmal ist es ja auch so, dass dieses Herauspoltern mit einer Offenheit deklariert wird. Aber es kann ja auch manchmal eine Taktlosigkeit oder ein Verletzen sein. Wurde Ihnen das schon vorgeworfen?
Nein, eigentlich nicht, weil ich wirklich versuche, keinen Menschen dabei zu verletzen. Mhm. Das muss natürlich, muss man aufpassen, dass man das nicht tut. Na gut, vielleicht haben die Leute es nicht getraut, mir direkt zu sagen. Das kann schon sein, dass es hinter meinem Rücken gesagt wurde.
Sie sind ja schon eine Autorität. Also in Ihrem Unternehmen und auch unter den Leuten, die Sie kennen, haben Sie ja ein Standing. Auch wenn es Sie ärgert, dass manchmal noch der Nachsatz kommt und das als Frau. Den Satz mögen Sie gar nicht, ne?
Mag ich überhaupt nicht. Wenn dann ein Vertreter kommt und mir die Hebebühne erklären sagt, kann ich das mal Ihrem Meister erklären? Sage ich, können Sie gerne, aber Sie können es auch mir erklären. Ja, wie? Und wenn er dann merkt, dass ich was davon verstehe, dann kommt eben dieses, ach, das ist ja doll und das als Frau und wie Sie das machen. Dann fühle ich mich so, als ob, ja, was soll das heißen? Bin ich jetzt Behinderte oder was? Warum loben Sie mich? Ist doch eine ganz normale Sache. Warum kann eine Frau das nicht genauso verstehen? Dann bin ich auch nicht geehrt, wenn er mich dann lobt.
Also verstehe ich das richtig, dass Sie durch Ihr Geschlecht nicht in einen gewissen Nachteil geraten wollen, aber auch jetzt deswegen ist es ja genauso unnatürlich, dann so viele Vorteile zu kriegen.
Nein,
oder
will ich auch nicht.
Bewundert zu werden.
Und das ist ganz eigenartig mit Opel-Händlern vor Jahrzehnten, wenn man da überhaupt kein Mädchen dabei war. Ich war die Einzige am Tisch und die aus Hintertupfingen einen irgendwie angeguckt, oh Gott, was macht denn die nun dabei, eine Frau. Und dann bin ich bewusst immer gleich nach vorne gegangen und habe schnell etwas gesagt, damit die anderen dann merken, ach, die ist ja ganz normal, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Und dann war das Eis gebrochen und es war kein Problem mehr. Genauso war es als Mädchen in der Berufsschule.
Oh, das wollen wir gleich, da kommen wir gleich zu. Das ist eine schöne Geschichte, da habe ich was drüber gelesen. Vielleicht starten wir mit der ersten Musik. Ich darf verraten, dass ihr Musikpaket sehr, sehr bunt gemischt ist. Da kommt zum Beispiel nachher auch Frank Sinatra dazu. Und ich rate Ihnen auf jeden Fall, so lange dran zu bleiben. Da gibt es eine tolle Geschichte. Sie sind nämlich mit ihm in seinem Privatjet geflogen. Aber mehr, das wollen wir jetzt keinesfalls verraten. Kommen wir erstmal zu Gordy von Mary und Gordy. Sie haben sich für das Lied So lebt dein Leben entschieden. Können Sie uns erzählen, warum Sie es mitgebracht haben?
Ja, ich fand den Text eigentlich so gut, beziehungsweise ich habe die beiden kennengelernt. Aber wie, muss ich jetzt sagen?
Ja, gerne.
Ja, ganz witzig. Also wir hatten eine Opel-Reise und da waren zwei Junggesellen, also zwei junge Männer. Und da ich alleine war, na, habe ich mich immer mit denen abgegeben auf der Reise in Amerika. Und dann habe ich gesagt, also wenn ihr dann nach Berlin kommt, als wir uns angefreundet haben und eure Frauen mitkommen, dann gehen wir ins Theater und in die Oper und was wir da alles machen können. Und dann sage ich, da sind da zwei Jungs in Berlin, zwei Schwulis, Mary und Gordon. Die sind toll, also die müsst ihr unbedingt sehen. Ich habe begeistert erzählt. Und dann sagte der eine von denen, stützte so die Arme auf den Tisch und sagte, jojo, das ist mein Schwager. Oh Gott, ich habe so einen Schreck gekriegt. Was habe ich gesagt? Hoffentlich habe ich die jetzt nicht schlecht gemacht. Oh Gott. Und dann kamen die nach Berlin und haben mir dann ihren Schwager vorgestellt. Witzig war, dass die Schwester heißt Mary und gar nicht wegen dem Mary, sondern die hieß wirklich Mary. Aha. Und das also ganz durch Zufall. Und so habe ich dann die Mutter von Gordy kennengelernt aus Tuttlingen, die dann in dem kleinen Zimmer, in dem die wohnten, auf dem Fensterbrett hat die dann Schwäbisch gekocht. Ich saß auf der Bettkante.
Wann war das?
Oh, ich weiß es nicht, wann war denn das?
Ungefähr, also es muss nicht, also ist es 30 Jahre her? Ist es 20 Jahre her?
Würde ich sagen 67.
Oh,
oder?
Dann ist es 40 Jahre her.
Ganz, ganz lange her. Wirklich, es war der Anfang und dann kannte ich sie eben und war dann natürlich ganz stolz, als uns in der Werkstatt auftraten. Da habe ich gesagt, Mensch, könnt ihr denn das nicht mal machen und so. Also, sie waren in weißen Frack und ich sagte auf der Bühne, und jetzt kommen Mary und Gordy oben ohne. Und sie kamen von dem Nebenraum aus der Werkstatt in schwarzen Cabriolets rausgefahren, beide mit einem weißen Smoking und weißen mit einem Frack und Zylinder und sprangen auf die Bühne. Und es war sensationell. Da waren das erste Mal in meinem Haus 1000 Gäste.
Wow.
Ich war ganz stolz, nur auf Schultheißbänken und jeder war begeistert.
Wir hören Gordy, So lebt dein Leben.
Ein Freund, einmal da fällt. Doch auch für dich, der letzte Vorhang.
Yes. Sie haben mir ein Zeichen gegeben, weil ich fast eben schon reingegangen wäre. Heidi Hetzer ist heute zu Gast. Sie sind Rennfahrerin, Sie sind Autohausbesitzerin. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle kurz was erklären, weil das Wort Opel auch schon zweimal fiel. Also, wir sind weder aus auf Product Placement, noch wollen wir jetzt hier als kleiner Sender in Eigeninitiative versuchen, die Opel-Krise abzuwenden. Es wird aber nicht ausbleiben, dass Sie wahrscheinlich in dieser Sendung, auch wenn Sie sich total zusammenreißen, noch 20 Mal Opel sagen, weil Sie Opel leben. Ja, das ist einfach schon immer so gewesen. Sie werden gleich das Leben von Frau Hetzer ein bisschen erzählt bekommen und dann wird das auch klar.
Okay, danke.
Gut, bei Ihnen hängt auch ein Opel-Emblem um den Hals. Das ist eine Kette aus Gold mit einer Gravur. Von wem haben Sie die bekommen?
von Wolfgang Neuhaus aus Stuttgart. Und die Kette wird jetzt in 2 Wochen 10 Jahre alt. Die hat er mir geschenkt, als ich ein Fest im Reichstag gemacht habe. Übrigens, Feste feiere ich gerne. Das war das erste Fest, was im Reichstag überhaupt gefeiert wurde. Vielleicht eine extra Geschichte. Auf jeden Fall, Wolfgang wollte mir eine Opel-Kette schenken und hat nichts gefunden dergleichen. Und hat er gesagt, okay, wenn es es nicht gibt, dann mache ich sie eben. Er ist Zahnarzt und er hat da 4 kleine Brillis reingesetzt. Da bin ich besonders stolz drauf, weil die Schwaben doch so geizig sind. Also die ist wunderschön. Er hat reingraviert seinen Namen und das Datum, mein Geburtstag, 20. Juni 99.
Und ist Wolfgang ein Freund von Ihnen oder ist er ein bisschen in Sie verliebt auch?
Nein, er ist viel jünger. Ich habe ihn auf seiner Hochzeitsreise kennengelernt nach Afrika. Da bin ich nachgeflogen zu meiner Familie und wir haben dann, es war fürchterliches Wetter in Tunesien und wir haben immer nur Mätzchen gespielt und Sachen und wir sind Freunde geblieben. Mhm. Er ist dann geschieden gewesen und er hat mir dann jede Freundin vorgestellt und habe gesagt, nee, glaube, die ist nicht. Und dann kam ein, ja, ich glaube, das ist so. Und die hat er dann zum Zweiten geheiratet. Also so gut befreundet sind wir halt.
Es ist schade, dass die Zuhörer sie jetzt nicht sehen können, weil jetzt geht es auch noch so wahrscheinlich ein bisschen in Richtung Lobhudelei. Sie sind nicht eine rüstige 71-Jährige, sondern, das steht auch in jedem Artikel, sie gehen locker 20 Jahre jünger durch. Es ist einfach so. Sie haben unglaublich gute Gene offensichtlich. Sie sind ein ganz temperamentvoller, frischer, drahtiger, sportlicher Mensch. Deswegen habe ich mir einfach herausgenommen, diese Frage mit dem Verliebtsein zu stellen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie den einen oder anderen Mann nach wie vor ganz schön um den Verstand bringen.
Aber nie verheiratete Männer. Das habe ich mir mal vorgenommen. Das ist ein Tabu für mich, weil ich will einfach nicht die Probleme. Vielleicht auch sehr egoistisch. Ich will keine Ehe, aber ich will auch gar nicht mit diesem Problem befest sein. Es gibt doch genügend Männer, die nicht verheiratet sind. Zwar Gute? Gibt es wenige, die mir wirklich gefallen, aber ab und an ist einer dabei.
Das nächste Lied, das Sie sich ausgesucht haben, kommt von den Pop-Tops, die das traurige Dasein eines One-Hit-Wonders, also einer Band fristen oder gefristet haben, die jetzt nicht so viele Hits herausgebracht hat. Mami Blue jedoch ist so eine Sache, an die man sich erinnert. Wie konnte es dieses Lied in Ihre Auswahl schaffen?
Das habe ich immer in Amerika gehört. Da bin ich sehr viel alleine rumgefahren. Ich war dort als Austauschstudent mit einem Käfer, den hatte ich mitgenommen. Und bin da Route 66 gefahren von Washington nach Morro Bay, nach Kalifornien auf die andere Seite.
Ganz alleine?
Ganz alleine. Und da habe ich dann so einen Plattenspieler gehabt. Da gab es ja noch keine CDs.
Diese Kofferplattenspieler,
der war eingebaut. Ein flacher, da passte immer eine kleine CD rein.
Wir reden von eine Platte rein.
Eine Platte, Entschuldigung, natürlich.
Wir reden von 1961. Da haben Sie schon Plattenspieler in Ihrem VW Käfer gehabt?
Ja, und das war überhaupt ganz toll. Wissen Sie überhaupt, da 61 nach Amerika zu kommen, da bin ich natürlich nicht geflogen, sondern mit dem Schiff gefahren. Da braucht man eine Woche, bis man von Bremerhaven da ankommt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Es war das Schönste. Ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn Sie dort im Morgengrauen in New York ankommen, an der Freiheitsstatue vorbei, im Sonnenaufgang und dann die Skyline von New York sehen. So was Schönes. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Dann kommt natürlich die Ernüchterung, wenn Sie dann nach Stunden Ihre Passkontrollen hinter sich haben.
Damals auch
und
schon.
Dann durch die Müllsäcke in New York laufen. Mhm. Ganz furchtbar. Ja, dann war ich eine Woche dort bei Freunden, habe auf meinen VW gewartet und bin dann durch die Fifth Avenue gekurft. Und es war gar nicht schwierig zu fahren. Natürlich konnte ich wenig Englisch. Ich habe dann so an Schildern angehalten, so ungefähr, was heißt denn das hier? Don't stop. Ah ja.
Don't stop. Okay. Also es ist ja natürlich außergewöhnlich, dass Sie Ihr Auto mitgenommen haben. Also das, man hätte sich ja da auch eins leihen können, aber das ist ein Zeichen für Ihre, Sie wollten unbedingt unabhängig sein wahrscheinlich.
Unbedingt.
So wie man
sieht. Und warum habe ich einen Käfer mitgenommen und keinen Opel? Weil ich wusste, dass ich den nach einem Jahr für mehr Gewinn verkaufen konnte, als ich ihn eingekauft
hatte. Das war auch
schon
genau
so war es ja selbstverständlich. Da war der Beetle dort ganz beliebt. Mhm. Und da bin ich die Route 66 da durchgebrettert. Und dann kam ich in Kalifornien, in Fairfield, wo mein Ford-Händler war. Ein Ford-Händler, weil ich hatte 2 Jahre versucht, dort angenommen zu werden. Aber keiner wollte mich, weil ich ein Mädchen war. Mhm. Wieder mal das. So, und dann habe ich auch den Ford-Händler angenommen. Und
ich bin immer noch ganz fasziniert, das müssen Sie mir gleich während die Musik läuft erklären, wie das sein kann, dass es schon 1961 einen Plattenspieler in einem Auto gab und ob man da auch durch Schlaglöcher fahren durfte und so. Also ich bin überrascht und lass mir das jetzt in Ruhe erklären. Wir hören die Pop-Tops, Mami Blue. Heidi Hetzer ist heute hier zu Gast, eine Berliner Pflanze, der man wirklich nicht ansieht, dass sie 1937 in Berlin zur Welt kam. Als der Krieg vorbei war, waren sie 8, das heißt, sie haben das Nachkriegsdeutschland in bester Erinnerung schon. Mit 8 kann man sich ja schon ganz gut erinnern, oder? Die ersten Bilder, die sie jetzt so aufrufen können, wird wahrscheinlich das zerbombte Berlin auch sein, oder?
Ja, wir haben die Oper brennen sehen, aber als sie brannte, wurde unser Keller bombardiert und wir mussten in unser Sommerhaus ziehen nach Hohengartow-Badewiese. Mhm. Und das war gut so, weil als die Russen kamen, waren wir da draußen und das war natürlich leichter als in der Stadt. Aber unsere Erlebnisse hatten wir natürlich auch dort. Mutti hat Babywäsche aufgehangen, obwohl wir gar kein Baby hatten, weil wir wussten, da sind die Russen dann netter. Aber ich weiß, ein Gemeiner, die Nachbarin musste sich an eine Hundehütte zwängen. Warum, weiß ich nicht. Es war furchtbar. Und dann hat sie mich gebeten, sie musste mit einem Russen in ein Boot, ob ich mitkomme. Und ich habe das damals gar nicht richtig verstanden. Er hat sie vergewaltigt und ich habe immer nur die Balance gehalten.
Um Gottes Willen.
Damit wir nicht
ihre umkippen. Nachbarin?
Ja. Oh. So, das ist natürlich etwas, was man verdrängt. Aber ja, sowas kommt dann schon mal in Erinnerung. Und dann weiß ich auch, dass meine Schwester mal losschrie, weil sie auf einen Leichnam trat. Das war dann ein deutscher Soldat, der ein paar Tage vorher wurde noch gekämpft. Da war ein Deutscher. Die Russen waren auf der anderen Seite der Ufer an und wir auf der anderen und hörten die Russen schon drüben reden. Aber auf unserer Seite waren noch die Deutschen. Und da sagte einer, wollt ihr wohl in die Boote, ihr Schweine, und kämpfen? Und dann sind die mitten auf die Havel und dann wurden sie abgeknallt. Ja, und dann ein paar Tage später trat dann meine Schwester drauf. Also das ist, möchte man gerne vergessen.
Ja, das glaube ich. Ich wusste auch nicht, dass ich in so eine Erinnerung hineinpiekse, als ich Ihnen diese Frage gestellt habe. Und das gut. Ihr Vater Siegfried war gebürtiger Merseburger, kam dann nach Berlin und hat eine Werkstatt gegründet, 1919, den Victoria Fahrzeughandel, glaube ich, und hat alte Heeresmotorräder, glaube ich, repariert und dann, weiß ich nicht, weiterverkauft wohl.
Ja.
Von ihm haben Sie diese Leidenschaft geerbt. Also er hat dann ein Autohaus 1933 daraus gemacht und in dem sind Sie dann aufgewachsen, wenn man so will. Und Ihr Vater hat Ihnen sehr früh schon von seinen Rennen erzählt, die er gefahren ist. Was hat er denn da für Geschichten mitgebracht?
Ja, der war ja schon 1929 in der Wüste Sinai in Afrika, in Ägypten. Und war also ein Vierteljahr unterwegs und hat fotografiert, schwarz-weiß natürlich damals, und das alles ordentlich eingeklebt und beschriftet. Und hat, wie andere Kinder dann eben Märchenbüchern gelesen haben, hat er mir von der großen, weiten Welt erzählt. Das waren die griechischen Soldaten mit kurzen Röckchen, mit wunderschön angezogen und Montserrat von in Spanien, wo auch auf dem Berg war. Also einfach von der ganzen Welt. Und da ist in mir die Liebe gewachsen. Einfach, was gibt es für Menschen auf der Welt? Die sehen alle anders aus, die Farben. Und das willst du mal sehen. Und das habe ich mir dann durch die Rallyefahrten ermöglicht.
Ja, zuerst sicherlich, ich kann mir vorstellen, dass Sie das zuerst ein bisschen heimlich gemacht haben. Sie haben hundertprozentig nicht erst auf einem Roller gesessen, als Sie durften, oder? Sie sind doch bestimmt
Nein,
schon immer
heimlich
gefahren.
Nein, also ich bin mit 14, glaube ich, war das der Anfang mit einem alten DKW. Da habe ich einfach den Gang eingelegt, wie beim Trabi, den Schlüssel und auf den Fußstarter gedrückt.
Was ist ein DKW? Was ist das?
Der heutige Audi.
Und wofür stand das deutsche
DKW?
Deutsche Kraftwerke,
nee. Ja, muss ich auch überlegen.
Okay.
Grün-weißes Schild, ja. Aha. Und gab's noch Fußstarter. Also kein, man drehte nicht am Schlüssel, sondern Fußstarte man. Und damit hat dann, wenn der Gang drin war, der Wagen gleich einen Ruck gemacht. Dann ist der nach vorne, hopp, hopp, hopp nach vorne gehopst und ist dann durchs Garagentor, was natürlich Holz war. Und dann bin ich zum Fadi, oh Fadi, die bösen Jungs sind mit Fahrrädern immer gegen das Garagentor gefahren. Fadi hat natürlich sofort erkannt, dass das von innen kaputt war, nicht von außen. Aber er war großzügig und hat also so getan, als ob es wahr wäre.
Papa Siegfried war, glaube ich, sowieso ein ganz, war das ein optimistischer Mensch?
Ja, also, sehr optimistisch. Der hat morgens aus dem Fenster geguckt und gesagt, wird schönes Wetter. Mutti hat immer gesagt, oh, das wird heute schlecht. Und Fadi, bei dem war es immer, nein, um 11 Uhr scheint die Sonne. Aber er musste eben auch öfter zur Polizei, wenn ich dann wieder mal ein Motorrad entwendet hatte.
Wie, was, Moment, Sie haben Motorräder entwendet?
Ja, na seine, wenn er baden war, habe ich das Motorrad genommen und bin damit spazieren gefahren. Und dann wurde ich eben auch mal angehalten, auch mit Freunden auf dem Rücksitz und so weiter. Und dann musste er unterschreiben, dass er die Schlüssel in Zukunft besser versteckt. Aber ich habe die Schlüssel immer wieder gefunden. Also das war schon eine schwierige Zeit. Und darum durfte ich mit 16 Jahren dann den Motorradführerschein machen. Und mit 17 schon den Dreier, den Pkw-Führerschein. Da hat Vati geschrieben, er ist zu alt und er bräuchte einen Chauffeur. Und da gab es damals eine Ausnahmegenehmigung. Und davor, ja, ach na, da war ich ja schon mutig. Mit 14 bin ich ja schon im Funkturmgarten gefahren. Der war ja gesperrt. Da durfte ich ja fahren ohne Führerschein. Und dann war der Polizeipräsident da. Und da bin ich ganz mutig zu ihm hingegangen, habe gesagt, ob ich denn den Führerschein eher machen durfte. Wie alt bist du denn, mein Kind? Hat der gesagt. Habe ich gelogen, habe schon gesagt, na 15. Und dann, das tut mir leid, gegen die Gesetze komme ich auch nicht an. Ja, heulend raus. Also da habe ich schon mal gelernt, Mut zu fassen.
Ihre erste Rallye, glaube ich auch mit 16, um den Teufelsberg auf einem Lambretta-Motorrad.
Und um die Müggelberge.
Aha.
Das war die allererste, 53. Mhm. Eine Lambretta gegen 9 Wespen. Die anderen waren die Vespa-Roller.
Und haben Sie die bestimmt auch frisiert, oder? Also ich meine, Sie werden da ja Hand angelegt haben.
Das war ganz normal. Ach, Ivo, die war sogar ein alter aus dem Lager, also was da so rumstand. Wissen Sie, da gab es noch nichts Neues. Das war alles viel primitiver als heute. Und Tuning war da auch nicht.
Das muss ja nicht schlechter gewesen sein. Nee. Also ich denke einfach nur, Sie als Fachfrau, auch damals schon frech, selbstbewusst, haben doch da bestimmt...
Nee, gar nicht. Da hatte ich so wie, ich hatte nicht mal Isolierband in der Tasche. Als dann der Benzinschlauch porös war und mir ein Fopo sah vom Berg, dass ein Passant mir ein Schnürsenkel gab, um die Benzinleitung zu umwickeln, damit ich weiterfahren konnte. Da wurde ich bei meiner ersten Veranstaltung disqualifiziert, weil das war fremde Hilfe. Man durfte nur mit Bordwerkzeug selbst reparieren. Da habe ich schnell gelernt, ja.
Und es gab noch eine Clique, glaube ich, deren Anführerin Sie waren, oder? War das nicht so? Wie hieß die denn nochmal?
Die Teufelskopfbande, ja. Wir sind immer auf den Bürgersteig gefahren, auf der Kante vom Bürgersteig. Das ging damals noch, weil da wenig Verkehr war. Da gab es auch noch keine 50 Geschwindigkeitsbegrenzung. Die war damals 70 in der Stadt. Und da sind wir da auch.
Da leuchten Ihre Augen. Ne? Da leuchten Ihre Augen. Und dann sind Sie da lang gecruised. Oh, jetzt ist ja eine Fachfrau da. Genau, ich wollte nämlich immer mal hören, warum der Kotflügel eigentlich Kotflügel heißt. Hat das, also auch immer noch, hat das was zu tun mit den Fuhrwerken früher und dem Pferdekot, dass das hochgeschleudert wurde?
Das ist
oder
ja
so?
Richtig mal eine gute Frage. Frau Rust, Sie sind ja sensationell.
Das
hat mich ja noch keiner gefragt.
Ach, das ist
die fragen nur immer alle, warum das Lenkrad auf der rechten Seite ist bei einem deutschen Auto, beim Opel zum Beispiel. Und da sind doch gar nicht die Verkehrsregeln so. Das hat nichts mit Lenkrad hat nichts mit dem Verkehrsregeln zu tun auf der rechten Seite.
Auf der rechten Seite ist bei dem Opel ein Lenkrad?
Bei den alten früher.
Ach, bei den alten, okay.
Bei den alten früher.
Okay.
Das kommt von den Kutschen her. Daher, weil Sie fragen, das ist die Kutschen, Kutscher wollten immer sehen, wo rechts der Abgrund zu Ende ist. Und als dann die Autos kamen, haben die Chauffeure immer gesagt, sie wollen das Lenkrad auf der rechten Seite haben, um den Abgrund zu sehen, weil ja die Straßen noch schmal waren.
Wir gucken jetzt mal, ob wir eine Lösung kriegen für den Kotflügel. Vielleicht gibt es ja einen schlauen Hörer, der uns anrufen kann. Und hören erstmal Petula Clark, Petit Fleur.
J'ai caché quelque part tout ailleurs.
Radio 1, die Hörbar Rust. Ja, hier ist der Sender mit dem Bildungsauftrag und wir werden versuchen, tatsächlich das Rätsel um Kotflüge jetzt zu erklären in der Kurzversion. Vielen Dank an unseren Hörer Stefan, der uns gleich mal aufgeklärt hat. Also tatsächlich hat es wohl was mit den Kutschen damals zu tun. Die hatten über ihren großen Rädern seitlich eine Art Flügel, der Kot und überhaupt Schmutz von der Straße abhalten soll. Daher Kotflügel, kann aber auch aus dem französischen Côté, also Seite, kommen. Auch da, dass man so von der Seite, dass die eine Seite den Schmutz abhält, sozusagen bei dem, was da über dem Rad ist oder Reifen, wie auch immer. Also so ein bisschen Erklärung ist es jetzt zumindest. Ne?
Ja,
es ist
eigentlich nicht ganz besonders logisch.
Gut, gibt es eine Geschichte zu Petit Fleur, die wir erzählen sollten? Wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil Sie haben ja noch 1000 andere Geschichten. Dann bleiben wir in Ihrem Leben. Recht so?
Ja.
Gut. Also, Sie waren 16, als Sie im elterlichen Betrieb dann eine Ausbildung, eine Lehre machten. Zur Kfz-Handwerkerin hieß das, glaube ich, damals ja. noch, ne? Und da waren ja bestimmt auch einige Lehrlinge, mit denen Sie da zeitgleich gearbeitet haben und an der Berufsschule waren. Wie haben die denn auf das einzige Mädchen weit und breit reagiert?
Na, überhaupt nicht. Keiner hat mit mir gesprochen, weil das war ja peinlich. Das Wort Schleim gab es sicherlich damals nicht, aber wer wollte nun mit mir reden?
Ach, weil sie die Tochter des Chefs waren natürlich auch noch.
Einmal das und dann auch in der Schule. Und dann stand ich alleine mit meinem Pausenbrot dahinter der Tür und dann hat der Lehrer gesagt, na, nun seid doch mal nett zu ihr, helft ihr doch mal aus dem Mantel. Na, dann kamen alle angerannt und machten sich einen Spaß draus und zerrissen den Mantel. Aber ich hatte einen großen Vorteil. Ich hatte eben diese NSU-Lambretta. Und da hatte ja keiner sowas. Und da wollte jeder mitfahren. Und dann habe ich also immer mal den einen eine Biege mitgenommen. Da gibt es heute noch Leute, die in den Laden kommen und sagen, weißt du, wir waren damals, du hast mich mal auf dem Roller. Und das war überhaupt das Größte, das war das. Und damit habe ich mich beliebt gemacht. Und die haben gemerkt, ach, die ist ja ganz in Ordnung.
Ja.
Und so hat gar nicht lange gedauert, dann war ich drin. Wenn man hilfsbereit und normal ist und keine feine Püppi, ist es überhaupt kein Problem. Bei den Veranstaltungen, wenn man dann anhält und dem auch mal eine Zündkerze oder was borgt und so, dann geht das ganz schnell. Also natürlich habe ich dann auch Berlinert und bin gelatscht wie ein Junge, was meine Mutter
Ihre
überhaupt
Mutter
nicht
wollte
gefiel.
Das sowieso
nein,
nicht. Die
nein, nein,
so
die
Angst,
feine
dass sie
Dame
zu männlich
wollte das
sind,
nicht.
Ne?
Aber okay, das es gibt ja Wasser und Seife. Man konnte sich ja immer die Hände waschen und ich konnte mittags immer nach Hause gehen, weil ich gegenüber wohnten vom Geschäft und ich habe dadurch viel mitbekommen, was Fati erzählt hat und damals musste man ja auch keine Damentoiletten oder extra Waschräume haben, also das ging alles ganz urig zu. Ich erinnere noch, als ich mein erstes Trinkgeld bekam, 50 Pfennig und der...
Wofür?
Kunde, na, weil ich sein Motorrad so schön repariert hatte.
Mhm.
Und ich habe gerade die Hand, wollte das nehmen und da sagt doch der Meister, wie, der Chefin, Tochter vom Chef, gibst du Trinkgeld? Und der zog sein Geld zurück. Und ich war entsetzt und ich war todtraurig. Hab gedacht, also Tochter vom Chef zu sein, ist gar nicht so gut. Da kriegt man ja kein Trinkgeld.
Nee, und man kriegt auch manchmal Ohrfeigen von Meister Krüger, ne?
Oh, ja, weil ich zu lange gequatscht habe. Woher wissen Sie denn das? Oh, weia. Ja, das durfte man damals noch. Er hatte ja recht. Ich habe einfach da eine Stunde gequatscht über irgendwas. Und da hat er mich mehrere Male gerufen und dann hat er mir eine gescheuert.
Aber Sie sind dann auch nicht zu Ihrem Vater gegangen und haben gepetzt oder so.
Er hatte doch völlig recht. Ja.
Sind Sie jemand gewesen, der leicht und gern gelernt hat? Oder war es schon so, dass Sie das richtig pauken mussten?
Ich war, glaube ich, nicht so ein sehr guter Schüler. Nein, ich hatte zu viel Ablenkung und wollte immer andere Dinge machen, war immer unterwegs. Nein, war nicht so gut. Aber ich wollte auch nicht bei Fati im Geschäft bleiben und so. Ich habe mal gehört, wie jemand sagt, ach, die hat's gut. Die kann während der Arbeitszeit zum Friseur gehen. Und die setzt sich ins gemachte Nest. Das war nicht, was mir gefallen hat. Und da bin ich dann mit 21 von meinem Fati weggegangen an den Wedding und habe dort eine Autovermietung aufgemacht.
Sie haben sich Geld geliehen von, glaube ich, sogar ein, zwei Angestellten Ihres Vaters.
Mehreren, ja.
Und hatten die Geschäftsidee, sich als Autoverleiherin selbstständig zu machen. Das klingt ja für die damalige Zeit nach einer sehr guten Idee. Gehörten Sie da zu den Ersten?
Na, es gab große Autovermietungen und aber ja, am Wedding waren nicht so viele und da war ich ziemlich alleine und hatte dann aber durch das geborgte Geld nur zwei VWs. Da kann man ja nicht viel Geld verdienen. Dann musste ich nachts noch bei Remsmar arbeiten, in der Zigarettenfabrik. Als Aufseherin durfte man als Frau dort nur arbeiten. Aber das ging nicht lange gut, weil ich konnte ja nicht Tag und Nacht auf sein. Und ich weiß, dass ich einmal fast verbrannt bin mit so einem Heizofen im Bett, weil die Wände natürlich feucht waren
in der
Wiesenstraße, ja. Und ich müde war und einschlief und dann wachte ich auf, als die Bettdecke brannte. Also das war schon sehr eng und ja, nach anderthalb Jahren kam dann mein Vater, wir hatten so lange nicht miteinander gesprochen, weil
er hatte dieses Schild draußen.
Anschlag gemacht in der Firma, ich komme nicht für die Schulden meiner Tochter auf.
Im Grunde hat er sie doch so erzogen, wenn ich da richtig informiert bin, dass sie finanziell unabhängig sein sollen. Also eigentlich hätte er ja ganz stolz auf sie sein müssen, oder?
Richtig, ja, natürlich. Er hat immer Geld gegeben, Gleichberechtigung, das war gut. Er hatte ja keinen Sohn, das war ja mein Glück. Mhm. Wenn da ein Bruder gewesen wäre, hätte der ja alles Technische mitbekommen. Aber er hat immer gesagt, lass dich nie einladen, du kannst immer alleine bezahlen, du musst ja nie abhängig sein von einem Mann. Das war also sehr fortschrittlich. Mhm. Aber dann, dass ich wegging, ja, das wollte er eigentlich nicht, dass ich das Leben so schwer habe. Er hätte mir das auch ausgeredet, aber da war ich, will ich sein und nicht nur Fatis Tochter.
Na, das kann man verstehen. Sie haben dann Jungs engagiert, die ihren kleinen Umzug gemacht haben. Ich glaube, da war nicht viel ein Tisch und eine Kubatruhe.
Richtig.
Erklären Sie doch mal kurz, was eine Kubatruhe ist für die Leute, die es nicht wissen.
Ja, das war Fernseher und ein Plattenspieler, also ein Grammophon, wo man auf den Knopf drücken konnte und dann ging der Deckel oben auf. Wunderschön. Das war also eine Kuba-Truhe.
Warum hieß das
damals?
Warum das Kuba-Truhe hieß?
Nee, auch nicht, keine Ahnung. Aber es war eine wertvolle Kuba-Truhe und die musste unbedingt mit dem Nierentisch mit.
Ja. Haben sie es sich gemütlich gemacht und haben auch, naja, so gemütlich es eben im feuchten Wedding ging in der Wohnung. Sie haben tagsüber die Autos ganz normal vermietet. Aber Frau Hetzer, worauf will ich hinaus?
Ja, natürlich. Dann am Nachmittag nochmal für die älteren Leute, die auf den Friedhof fuhren, dann welche, die ins Kino gingen. Und da ich dort eben wohnte, in dem Zwei-Zimmer-Raum, Büro und Schlafzimmer, wunderte mich, dass eben nachts klingelte es und dass junge Leute immer sich noch ein Auto mieteten für Stunde 2,50. Bis ich dann mitbekam, zum Bumsen. Entschuldigung, aber so war's. Also, okay. Damals musste man ja auch, wenn man in ein Hotel ging, verheiratet sein. Das war ja noch Paragraphen.
Und Kupplung gab's ja auch noch.
Kupplungsparagraf, ja, genau. Der war das. Und da war so ein VW ideal.
Obwohl der damals, glaube ich, noch gar keine Heizung hatte, ne? Also der VW Käfer, das ja, war glaube, wahrscheinlich...
Ich habe das nie überprüft, nee, man wurde hat sich wohl ja, selbst heiß.
Man hat sich, wollte ich gerade sagen, ja auch ziemlich viel bewegt in so einer Situation. So, ganz zügig müssen Sie jetzt leider die Geschichte erzählen, das ist schade, aber wir können es noch später vertiefen. Dylan McKay, das ist Ihr Sohn.
Ja.
Und der singt I Want You Back. Wollen Sie eine kurze Geschichte dazu erzählen?
Na, einfach, dass ich wahnsinnig stolz war. Der hat in Stanford in Amerika studiert und war in einer A-Cappella-Gruppe. Und da hat er als Businessman sozusagen eine Cover und alles zusammengestellt und hat dann aber auch gesagt, aber ich möchte auch auf einem Lied selbst singen. Mhm. Und als ich diesen Cover, also die CD bekam, wo mein Sohn drauf singt und abgebildet ist. Also ich war die stolzeste Mutter der Welt, glaube ich. Mein Sohn singt nicht besonders, aber... Mein Sohn.
Dylan McKay, und um das auch ganz kurz zu erklären, das ist der Name, Sie heißen eigentlich Heidi McKay, Sie sind verheiratet, also beziehungsweise geschieden, aber hatten einen Amerikaner geheiratet, die Geschichte erzählen wir gleich noch. Daher heißt Ihr Sohn Dylan McKay.
Radio 1. Hörbar Brust.
Dies ist eine Wiederholung vom 7. Juni 2009. Zu Gast war die Rallye-Fahrerin und Unternehmerin Heidi Hetzer.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute Heidi Hetzer. Sie waren selbstständig im Wedding mit ihrer Autovermietung. Es lief nicht so super, glaube ich. Denn irgendwann ging es zurück in den väterlichen Betrieb. Dann haben Sie da als Sekretärin oder Assistentin gearbeitet.
Eigentlich nicht darum, sondern mein Vati hatte einen Antrag in Amerika gestellt, dass ich als Austauschprogramm, die Autohändler tauschten ihre Kinder aus, dass ich nach Amerika komme. Und man wusste nicht, wann ich drankomme. Und sicherheitshalber nach 2,5 Jahren habe ich dann den Mietvertrag gekündigt und bin zum Vati zurück mit meiner Autovermietung und hatte dann aber schon 6, 7 Autos. Und habe dann als seine Sekretärin erstmal gearbeitet. Okay. Ja. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis endlich ein Autohändler mich genommen hat.
In Amerika?
Ja.
Und dort haben Sie dann sowas wie PR gelernt und Management by Walking oder sowas?
Das war beim zweiten Job, als ich dann eben von Kalifornien, wo ich eigentlich nur ausgenutzt wurde, aber tolle Erlebnisse hatte, weil ich da reisen konnte in Kalifornien und General Eisenhower kennengelernt habe und Frank Sinatra.
Ah, die Geschichte müssen Sie jetzt gleich erzählen, weil den spielen wir auch gleich.
Ja, da war ich in Palm Springs über Weihnachten, Neujahr und hatte Heimweh. Und war am Flugplatz, so ein kleiner Platz in Palm Springs und hab gestanden und geweint und die Flugzeuge angeguckt und hab gedacht, ach, wenn ich doch jetzt nach Hause fliegen könnte.
Ach, Sie sind nur so da gewesen, um abfliegende Flugzeuge zu sehen?
Ja, Och. Und da kam irgendjemand, hab geweint und sagte, hey, little girl, why are you crying? Warum weinst du? Und ich habe gesagt, naja, ich möchte gerne nach Hause. Ich hab Heimweh und ich würde auch gerne hier fliegen. Da hat er gesagt, dann flieg doch mit mir. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja, gerne. Und dann gingen wir zum Flugzeug.
Was heißt, Sie haben geguckt? Also der gefiel Ihnen, der Mann, ja?
Ja, ich dachte, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, sind Sie der Frank Sinatra oder der Fred Astaire? Also das war wohl nicht richtig. Ich glaube, er hat mich danach auf den Arm genommen, denn er hat dann immer irgendwas von Fred Astaire gesummt. Aber das Flugzeug, er hatte ein weißes.
Also er hat Sie dann mit in seinem Privatjet genommen?
Ja, er hat nur eine Kurve gedreht, also mit dem Piloten nur getestet ist er geflogen und hatte einen weißen Flügel im Flugzeug.
Um Gottes Willen.
Und hat dann, wir waren also, weiß ich, nur eine halbe Stunde unterwegs. Und dann hat er gesagt, ja, möchtest du mit meinen Freunden mit mir mitfliegen nach Las Vegas? Oh. Es ist Silvester, wir sind heute Nacht in Las Vegas. Und ich hab Angst bekommen. Ich habe gedacht, oje, in was für eine Gesellschaft kommst du, da wirst du vernascht oder irgendwas.
Dean Martin, Sammy Davis Jr.
Einfach Angst und habe gesagt, nein, ich bin mit Freunden verabredet. Ich war mutterseelenalleine dort. Ich hatte einfach Angst und habe gesagt, nein, danke. Aber danach habe ich gedacht, du bist doch ein blödes Mädchen. Und heute denke ich, was warst du für ein Idiot, dass ich das nicht gemacht habe.
Ich weiß
aber
nicht.
Aber 24, ich habe mich nicht getraut.
Ich glaube, dass Sie waren ja damals eigentlich schon wirklich in vielen Momenten Ihres Lebens sehr, sehr mutig. Und wer weiß, ob das nicht ein guter Instinkt war. Wer weiß, ob das nicht genau die richtige Entscheidung war. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hätte man ihnen einen wilden Drogencocktail kredenzt und sie hätten...
Na gut, das ist ja gut, wenn man da auf die Probe gestellt wird. Das war ja auch das ganze Jahr in den USA gut. Da hätte ich untergehen können bei vielen Situationen. Oder man ist eben wer und hat einen Charakter und beweist sich. Das ist ja eben gut. Man ist entweder so oder so. Für mich war das eine fantastische Lehre, dort alleine zu sein und mich durchzuboxen. Ich sollte ja zum Beispiel auch bei dem Händler wohnen. Aber das passierte nicht. Als ich ankam, sagte der Herr Chet Moniz, nein, seine Frau hat Nein gesagt, obwohl die mich gar nicht kannte, kommt nicht in Frage. Und jetzt musst du bitte bei meiner Sekretärin wohnen. Ja, die Sekretärin wohnte schon mit einer anderen. Die hatten 2 Kinder, da waren ständig Herrenbesuche. Und ich war müde, ich bin dann nachts auf die Toilette gegangen und habe den Arm auf den Toilettendeckel gelegt und habe dort geschlafen, bis die weg waren. Dann habe ich Gott sei Dank bald eine Deutsche gefunden, Josie Frankenberry, die war mit einem US-Soldat verheiratet und die hatten keine Kinder, da habe ich gut wohnen können, das war dann wunderbar. Aber ja, entweder man packt's oder man packt es nicht und das war super für mich. Ein Jahr, wo ich auch gelernt habe, geht nicht, gibt's nicht.
Wenn man da drin steckt, ist es ja so, dass man diese Lehre unter Umständen noch so gar nicht so richtig begreift. Also jetzt im Nachhinein kann man ja immer sagen, das war super gut für mich, weil ich mal ganz unten war oder weil ich gemerkt habe, wie viel ich aushalten kann. Oder so. Aber Sie klingen gerade so, als wenn Sie das auch schon währenddessen begriffen hätten. War das so? Das klingt so tapfer und so selbstverständlich.
Ich glaube, so tapfer war ich eigentlich gar nicht. Ich war immer sehr schüchtern. Da lachen die Leute heute.
Schüchtern?
Ja, das bin ich sogar heute noch. Aber man lernt das natürlich im Laufe des Lebens, nicht zu zeigen, zu überwinden, Stärke zu zeigen. Wie soll ich vor meinen Mitarbeitern bestehen, wenn ich mich nicht entscheiden kann, so oder unsicher bin? Da müssen sie dann eben, wenn sie unter Druck sind, etwas entscheiden. Man lernt im Leben. Und ich glaube, das habe ich auch an meine Kinder weitergegeben. Meine Tochter ist jetzt ganz genauso. Die war 2,5 Jahre in Afrika. Was meinen Sie, wo die durchgehen musste? Und es wollte. Das ist gut. Mhm. Man ist gar nicht gut dran, wenn man nur behütet ist von den Eltern. Wie ich mal denke, Hildegard Knef, die saß vor mir mit ihrer Tochter und die Tochter hatte eine in der Deutschlandhalle eine Mantel an mit einer Kapuze und Mutter machte die Kapuze hoch und Tochter wieder runter. Mutter machte, na das ist also da, weiß ich, 50 Mal passiert. Da habe ich mir vorgenommen, das mache ich mit meinen Kindern nie. Die hat ihr Kind verhätschelt, was sie gar nicht wollte. Ich glaube, das hat nichts gebracht.
Wir spielen Frank Sinatra und besser kann eigentlich ein Titel auch gar nicht passen. Come Fly With Me.
Oh, schön.
Come fly with me, let's fly away.
Wahrscheinlich, ich kann jetzt nur mutmaßen, Frau Hetzer, hat Frank Sinatra dieses Lied für Sie geschrieben, weil es ihm nie zuvor passiert ist, dass er ein junges, hübsches Mädchen darum gebeten hat, ihn im Flugzeug zu begleiten und über Silvester und die hat Nein gesagt. Und erst als Sie weg waren, Sie, die weinende deutsche Heidi, hat er sich gedacht, ich Idiot, warum habe ich nicht gekämpft? Wie kann ich sie wiederfinden? Wie kann ich sie wiederfinden? Okay, ich bin ein Weltstar, ich mache ein Lied und dann wird sie sich wahrscheinlich bei mir melden. Und sie haben es versäumt. Er hätte wahrscheinlich um sie gekämpft, Frau Hetzer.
Ich weiß nicht, ob das das Ideale gewesen wäre. Ich habe ja eher um einen anderen Mann gekämpft.
Um Bob.
Zwar auch ein Amerikaner, aber ja, den habe ich durch seinen Bruder kennengelernt.
Aber in Deutschland, nicht in Amerika, ne?
In Deutschland. Mhm. Sein Bruder war VW-Händler und kam von Wolfsburg nach Berlin. Und ja, ein großer, gut aussehender Mann. Und wir quatschten und schnell kam aber seine Frau. Und die fragte mich dann, ja, kennst du meinen Schwager hier in Berlin? Habe ich gesagt, na, ich kenne nicht alle Soldaten in Berlin. Ja, aber der hat eine Bowlinganlage am Kurfürstendamm. Aha, habe ich so gesagt, naja, nicht? Und ich kannte ihn nicht. Und dann hat sie ihm erzählt, du scheinst einen schlechten Ruf in Berlin zu haben. Die hat so gesagt, aha, der oder so. Und daraufhin kam dieser Bob McKay mal in meine Firma und wollte mal wissen, ja, wer redet denn da so über ihn? Und außerdem waren wir beide interessiert an einem Produkt zu importieren, Undercoat, Autos, Unterbodenschutz. Okay. Das wollte ich importieren und er auch. Und darüber haben wir
zufällig
gesprochen. Ja, durch diese Reisegruppe, da war einer, der das verkauft hatte, ein VW-Händler. Mhm. So sind wir beide drauf gekommen und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich, als er kam, habe ich gedacht, ach, das ist aber mal ein nett aussehender Vertreter. Ich dachte gar nicht, dass er der Bruder ist, weil er war viel kleiner als der Bruder. Ja, und dann habe ich ihm erzählt von seinem Land, was ich zweimal durchquert hatte, USA. Und er war nie aus Boston rausgekommen. Er kannte das alles gar nicht. Also wir hatten interessante Gespräche und ich weiß, er hat dann gefragt, ob er mich mal zum Theater einladen dürfte. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann verging eine Woche, zwei Wochen. Ich dachte, naja, schade. Hat sich doch nicht gemeldet. Ich fand den aber sehr nett. Aber dann rief er doch und lud mich ein zu Heinz Holl in eine Kneipe. War dann kein Theater, aber ja,
hat er Ihnen erklärt, warum er zwei Wochen gewartet hat?
Nee, habe ich auch nie gefragt.
Gut, damals gab es noch keine Handys. Heutzutage würde man immer mit irgendeiner Nachricht rechnen, ne? Irgendeine SMS oder so. Heute im Zeitalter der universellen Erreichbarkeit ist das eigentlich schon gar nicht mehr drin, dass irgendwie so Zeit vergeht.
Vielleicht wollte er die Spannung aufbauen, denn es war wirklich so, dass ich dachte, oh je, das wurde immer interessanter jeden Tag, wo er sich nicht gemeldet hat. Und man dachte, bin ich also doch nicht so gut bei ihm angekommen. Und das Verlangen vielleicht nach diesem Typen war schon ein sehr gut aussehender. Und er war in Europa als Navigator, also in der Air Force. Und das passte ja auch zu mir zum Rallyefahren. Aha, da ist einer, der könnte Co-Pilot sein. Und ich habe ihn dann auch dazu überredet, dass wir eine Rallye zusammengefahren sind. Aber Er hatte keine Ahnung. Wir hatten uns völlig verfahren und irgendwo bei Kassel waren wir verkehrt und hatten dann einen Unfall. Mhm. Und das war dann seine erste und letzte Rallye. Nie wieder. Wir waren alle ziemlich verletzt, nur er war angeschnallt. Damals schnallte man sich noch nicht an und er hat darauf bestanden, wenigstens die Beckengurte zu haben.
Ja.
Und ich habe beim Start das natürlich wieder abgemacht und vergessen und er war der Einzige, der wie so ein Taschenmesser zusammengeklappt ist, mit der Nase nur aufs Armaturenbrett gekommen ist und ihm war nichts passiert. Und uns entgegenkam ein Betrunkener, der von einer Hochzeit kam.
Oh.
Also und das war in der Nacht und das war gar nicht so schön. Aber für ihn war es das dann.
Ja, für ihn war es aber dann wahrscheinlich auch schwierig, Sie immer wieder starten zu lassen. Sie sind ja auch in Schluchten gedonnert. Sie haben ja bei Rallyes mitgemacht, bei allen relevanten Rallyes.
Ja, aber wir hatten uns versprochen, ich verbiete ihm nie das Golfspielen und er verbietet mir nie das Rallyefahren. Aber er wollte nie davon etwas zu Hause sehen. Die Kinder dürfen davon nichts erfahren. Da darf kein Pokal stehen, da wird nicht darüber geredet. Und wenn die Kinder, ein Kind mal Interesse am Motorsport zeigt, dann bringt er mich um. Also da war, das kam überhaupt nicht in Frage. Nur es ließ sich dann nicht ganz vermeiden. Dann bin ich eben in den 80ern doch mal große Rallyes immer die Tour de Rob gefahren. Und er hat ihnen dann an der Landkarte gezeigt, jetzt ist Mama in der Türkei und jetzt ist sie da und da und da überall. Und dann hatte ich in der Türkei in Erzurum an der russischen Grenze auch wieder einen Unfall.
Einen schweren Unfall, glaube ich sogar, ne?
Na, das war nicht so.
War das nicht diese Schlucht, in die Sie da reingedonnert sind?
Nö. Das war einfach auf der Straße, da kam auch einer entgegen. Es war so staubig. Wir hatten beide Schuld. Es war Staub, wir konnten beide nicht sehen und wir sind beide gefahren, der Gegner und ich. Da kam ich dann in die türkische Gefängnis.
Ach,
das war dann nicht so schön.
Noch.
Und da musste mein Mann aufpassen, weil er hat die Kinder dann aus der Schule geholt, weil als die Presse ihn anrief und sagte, ihre Frau ist im Gefängnis und morgen steht sie in der Zeitung. Und da hat er gesagt, oh je, dann sagen ja die anderen Kinder, deine Mama ist im Gefängnis. Und da musste er ihnen doch einiges erklären, was passiert ist.
Also in einem türkischen Gefängnis zu landen, das ist, glaube ich, das Letzte, was man will.
Ja,
aber sie
mit
sind
den
hoffentlich
Kakerlaken eine Nacht.
Eine Nacht, Gott sei Dank nur.
Ja, am nächsten Tag, ganz ungewöhnlich, hat mich der Dolmetscher, durfte mich dann mit nach Hause nehmen. Und dann war ich im großen Raum, wo lauter Frauen, die dort geschlafen haben, die kamen alle mit Schwämmchen, mit Schüsseln, Wasser und Schwämmchen und wuschen mich ab. Es war mir sowas von peinlich, dass die mich mit kleinen Schwämmchen abwuschen. Denn was anderes gab es ja natürlich. Mhm. Loch als Toilette, also sowas Primitives. Aber sie waren so nett. Und ich bin dann am Abend, an einem Sonntagabend, endlich wieder freigekommen. Und der Arzt, der die Rallye begleitete, hat mich dann abgeholt und wir mussten noch wegrennen, weil die Familie wollte mich umbringen.
Das an des Unfallgegners oder
ja,
oder
natürlich das Unfallgegners, weil die hatten gehofft, sie kriegen jetzt eine Abfindung oder irgendwas, aber der Richter hat entschieden, wir hatten beide Schuld. Ich musste 78 Mark Strafe zahlen, der auch, und dann aber nichts wie weg.
Ja.
Und der Dolmetscher ist mit uns mitgefahren, nur weg. Erlebnisse.
Das kann man wohl sagen. Man, bei Ihnen tickt man irgendeine Stelle an und dann öffnen sich immer mehr kleine, wie so bei so einem Adventskalender.
Aber alles ist gut gegangen. Ich bin so eine glückliche Frau, dass egal was, worauf wollten Sie eigentlich erst hinaus? Sie wollten doch eine andere.
Ich überlege gerade, wir waren bei Bob. Ich glaube, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich froh bin, dass er sich und seinem Becken nichts getan hat, weil sie ja dann zwei Kinder gezeugt haben. Also er, Maler und...
Der schlimme Unfall war in Schleiz, Schleizer Dreiecksrennen. Da war ich mit einem Rennwagen unterwegs. Da wollte ich fahren, weil Fati das früher immer gefahren ist. Und als dann die Maueröffnung war, das war eine Naturrennstrecke in Schleiz. Und da hatte ich einen englischen Riley. Und... und plötzlich wusste ich gar nicht, warum. Ich fuhr geradeaus, fuhr das Auto nach links über eine Wiese in eine Waldschneise rein. Ich wusste nicht, warum. Es hatte sich einfach, die Feder war gebrochen, die Vorderachse hatte sich nach rechts gedreht und vorne war die Lenkung und die Bremse drin. Ich konnte gar nichts machen. Ich bin nur über die Wiese geschossen gegen einen Baum. Das Auto hat sich überschlagen. ist es dann mit dem Räder nach oben. Es war kein Dach, es war ein offenes Auto. Und ich war nur mit dem Helm und es war jemand hinter mir, der ist dann hinterher gerannt und hat mich gesucht und nicht gefunden. Und dann hat er was stöhnen gehört und ich lag noch im Auto. Dann hat er alleine das Auto auf die Seite gekippt, weil vorne brannte der Vergaser und hinten lief's Benzin aus und er hat mich an einen Baum gesetzt. Ich weiß von alledem nichts. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht und ich weiß nur, wie ich über das, der Mensch hat eine Sicherung im Kopf und die brennt einfach durch. Die Sicherung, ich weiß nichts, es hat nichts wehgetan. Die Sicherung ist durchgebrannt und ich bin im Krankenhaus aufgewacht.
All das war Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Ich hoffe, Sie schalten nicht jetzt erst ein, dann haben Sie die 1000 Geschichten von Heidi Hetzer nicht gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage, bringen wir doch noch ganz kurz Ihre Unternehmensgeschichte, also Ihre Lebensgeschichte, was den Job angeht, zu Ende und dann stürzen wir uns mal auf die Rallyes. Und wenn ich aufmerksam genug zugehört habe, dann sagt man nur als Anfänger Rallye, weil Sie sagen das mit so einem A, Sie sagen so Rallye fahren. Also Sie sagen das nicht so Englisch, sondern eher so ein bisschen Deutsch. Ist das die richtige Version?
Also die Hauptsache ist, dass man es Y-E schreibt und nicht E-Y. Mhm. Das machen die meisten verkehrt. Mhm. Aber schön ist, dass Sie nun mal Rallye sagen und nicht Rennen, denn Rennen mag ich gar nicht. Das ist langweilig, im Nudeltopf da rumzufahren. Also Rallye ist das Wichtige für mich, weil man da lange fährt. Wenn man schon mal von zu Hause wegkommt, dann will man auch länger weg sein. Und man will Land und Leute kennenlernen. Und in Deutschland geht's ja sowieso nicht. Da ist ja, darf man ja nicht schnell fahren und wieder nur auf abgesperrten Strecken. Aber im Ausland, das ist eben schön. In Mexiko, das ist meine Lieblingsrallye, die La Carrera Panamericana. Da fahren sie eben eine Woche durch das Land. Und die Leute stehen, auch die Kinder haben sogar schulfrei. Die stehen am Straßenrand. Aber weit entfernt, da kann nichts passieren, ganz diszipliniert. Und man kann den Leuten trotzdem in die Augen gucken. Man kommt näher ran und das ist interessant, dass man auch sieht, letzten Endes, die gucken auf das Auto, zum Schluss gucken sie einem immer in die Augen. Und die sind hilfsbereit und man spricht die Sprache nicht, aber man versteht sich trotzdem. Mhm. Die legen sich im Sonntagsanzug unter das Auto und helfen einem. Es ist einfach so wunderschön. Wenn man dann das vierte Mal nach Mexiko kommt, man wird begrüßt mit Welcome home, Heidi, dann ist das einfach eine Verbindung. Das liebe ich. Ich sage, im Grunde ist es ein besserer Abenteuerurlaub, aber eben mit Anspannung, mit was man will, mit Erlebnissen und mit der Herausforderung.
Sie haben natürlich auch extrem viel Glück. Sie sind 71 und mopsfidel. Also Sie springen rum, Sie haben athletischen, durchtrainierten, schlanken Körper. Sie haben keine großartigen Blessuren, wohl aber schon Zeugnisse an Ihrem Körper. Sie haben mir eben, als die Musik lief, tatsächlich so eine Narbe gezeigt, die Sie an Ihrem Bein haben, die nämlich aus genau diesem Unfall stammt. Und das sieht schon nach was Ernstem aus. Und trotzdem humpeln Sie nicht, Sie hinken nicht, Sie haben in dem Sinne keine Beschwerden, aber doch wahrscheinlich überall kleine Erinnerungen, oder? In Ihrem ganzen Körper, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist richtig. Also auch die Hand kann ich nicht mehr so ganz richtig. Da waren 4 Finger gebrochen und da hat dann irgendeiner, hat da die Nägel reingeschoben, das war auch in Mexiko und da war mein Sohn dabei und wenn man riskant fährt oder etwas erreichen will, dann muss man eben auch ab und zu damit rechnen. Aber eigentlich habe ich auch meinen Kindern immer gesagt, man hat einen Überrollbügel in den modernen Autos, da sitzt man wie in einem Käfig, da kann nichts passieren. Die Unfälle waren alle mit Oldtimern, mit alten Autos. Das ging eben später los, wo es dann an den Körper ranging, weil man da die Autos natürlich nicht so durchgecheckt hat und weil da die Sicherheitsvorkehrungen nicht sind. Aber auch dort hatte ich Glück und ich weiß, als wir diesen 47er Lincoln auf die Seite gelegt hatten, an einem Felsen, dann der lag auf dem Dach und ich habe meinen Sohn immer angeschrien, nur hilf doch mal, wir wollen den doch auf umkippen. Und der hat immer, Mama, das geht doch nicht. Und dieses riesenschwere Ding, aber man ist dann, und ich habe überhaupt nicht gemerkt, was alles an mir kaputt war. Mhm. Man vergisst es. Und erst danach bin ich umgekippt und mussten so mich beatmen und sowas alles. Aber
ist Ihr Sohn mitgefahren? Haben Sie den mal mit auf eine Rallye?
Beifahrer, ja, obwohl Papa das verboten hatte.
Wie alt war er denn da?
Da war er 24, dann hat er endlich gesagt, Papa, ich glaube, ich kann jetzt alleine entscheiden.
Und Ihre Tochter, ist die auch mal mitgefahren?
Nein, das, die da wollte gar nicht. Ich da ein bisschen schnell, dann immer nicht so schnell. Nein, das hatte sie nicht so gerne. Bei ihm war das anders und er hat dann auch gesagt, nach dem Unfall, als Papa schimpfte am Telefon, hat er gesagt, weißt du, Papa, du hast die Mama nie kennengelernt, wie sie wirklich ist. Und er hat also gesehen, wie glücklich, wie ich in meinem Element war. Und frei sein zu können und mal keine so Verantwortung zu haben, wie man es eben im Geschäft und Familie und so weiter hat. Also ich bin dann wohl doch noch ein anderer Mensch und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich eben ab und zu austoben kann, weil dann kann man sein ganzes Leben bewältigen, weitermachen, wenn man weiß, oh, irgendwann kann ich mal wieder wie ein Vagabund leben und das machen, was ich will. Und das war wunderschön mit meinem Sohn. Habe ich ja viele Sachen gemacht. Wir sind Panama-Alaska gefahren. Das war 3 Wochen sensationell.
Da hockt man ja dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so auf einem Quadratmeter, wenn man so will. Das muss nicht immer gut sein. Ich glaube, es gab eine Rallye, die starteten sie zu dritt. Es war, glaube ich, nicht Düsseldorf-Shanghai.
Doch.
Doch, 13.000 Kilometer, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in 43 Tagen ungefähr. Sie sind zu dritt losgefahren und das ging nicht besonders lange gut. Also Ihre Freundin Astrid, die mitfuhr, die wollte sowieso nur bis Moskau, glaube ich.
Ja, ne? Sie konnte leider nicht länger, weil sie alte Eltern hatte und wollte mich aber dann nicht im Stich lassen, hat gesagt, okay, ich komme bis Moskau mit. Aber ich habe dann immer noch bis zur letzten Minute eine Beifahrerin gesucht und nicht gefunden, weil wer hat schon 6 Wochen Zeit? Und dann sagte ein Freund, du, ich kenne da eine, die ist gerade arbeitslos geworden und die ist es vielleicht. Die machte 44 Jahre alt, netten Eindruck aus Tübingen. Und wir haben uns nur einmal gesehen und dann ging's los. Und das war ein völliger Fehlgriff. Nicht, dass ich irgendwelche Ansprüche hatte, aber es stellte sich dann heraus, sie mochte mich nicht, sie mochte eigentlich Autofahren nicht. Ja, warum bist du dabei? Naja, fotografieren und Spaß haben. Also es ging überhaupt nicht. Sie hat das Bordbuch vorne rechts in den Fußraum geschmissen, damit ich das auch ja nicht sehen kann. In Russland an der Tankstelle zündet sie sich eine Zigarette an. Sag ich, ist ja ganz prima. Kommen wir gleich ins Gefängnis. Und sie hat überhaupt nicht reagiert. Sie hat einfach weiter geraucht. Und also es war gar nichts, wenn wir am Ziel ankamen, dann ist sie sofort ins Zimmer, hat alles bewegt. Ich hatte dann das Fahrzeug gewartet, dann saß sie schon beim Essen. Wir haben in den 6 Wochen nicht einmal zusammen an einem Tisch gesessen, sie hat mir keinen Platz frei. Es war eine Katastrophe. Und irgendwo nach 3 Wochen in ihr Kuss, ja, in Russland, da hat's irgendwie gereicht. Und ich habe gesagt, okay, kannst du nicht beim Veranstalter mitfahren? Ich habe sie also gesagt, fahr mal hier mit dem Auto mit. Und ich merkte, als sie raus war, ich war ein anderer Mensch. Ich war frei. Mhm. Ich konnte alleine singen, machen, fahren, wie ich wollte. Und habe dann am Abend gesagt, in mein Auto kommst du nicht mehr rein. Ich schleppe deine Sachen weiter, aber gib mir bitte den Schlüssel. Und das war's.
Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das abläuft in so einer Rallye, weil es ist ja, wir reden ja hier nicht von einem lustigen, weiß ich nicht, von Erfurt nach Köln, sondern das sind Wahnsinnsetappen, teilweise durch unwegbares Gelände. Man braucht eigentlich jemanden, der eine Karte liest. Man fährt ja auch nicht Kolonne unbedingt. Man muss sich ja alleine durchkämpfen, oder nicht?
Na gut, also dieses war wirklich nicht so eine schwere Veranstaltung. Die war doch leichter. Wir hatten jeden zweiten Tag frei, um uns eine Stadt anzugucken. Es war in Russland natürlich kann man die Straßenschilder vielleicht noch lesen, sich zusammenreimen. Es war wahnsinnig langweilig. Da fahren sie ja nur geradeaus. Also es waren nicht die schwersten Strecken. Aber dann in China, also Mongolei war das Schönste. Also wunderbar, im Zelt in der Mongolei zu schlafen. Ich war die Einzige, die ein eigenes Zelt mit hatte und nicht in so ein rundes Camp gegangen ist. Ich habe es schon wieder vergessen. In China kriegen sie also, können sie gar nichts zusammenreimen. Da bin ich dann alleine nur nach dem Kompass und nach den Kilometern gefahren, die Zahlen sind ja wie bei uns.
Ja.
Und da konnte ich mir zusammenreimen, wenn wir heute 460 Kilometer fahren, dann habe ich immer abgezogen, wie viel sind wir heute gefahren, meinetwegen jetzt 200 weniger, okay, so viele Straßen gibt's da nicht, das kann nur geradeaus oder rechts oder links abgehen. Und der Kompass, dann hat das immer gestimmt. Und ich muss dazu sagen, am Ziel, ich habe sogar gewonnen, ganz alleine.
Gratulation. Also ich glaube, insgesamt 150 oder mehr als 150 Preise und Pokale haben Sie schon gewonnen. Die stehen alle in der Werkstatt bei Ihnen, ist das richtig?
Ja.
Ah ja, gut. So, Diana Shore haben wir mit See the USA in Your Chevrolet. Was ist das für ein Lied? Für welche Etappe Ihres Lebens?
Naja, das ist so die Zeit, wo ich auch mit meinem Sohn, also ich bin nach Amerika gefahren, habe dort ein Opel GT gekauft, gebraucht natürlich für $3,500. Und wir wollten an die andere Küste nach Boston fahren, von Kalifornien nach Boston. Mein Sohn kam und hatte keinen Führerschein, weil er erst 16, 17 war. Und ich hatte ihn angemeldet, da geht es ja früher, zur Führerscheinprüfung. Er hat die ganze Nacht dann gelernt, die Vorschriften, ist dann eingeschlafen und am nächsten Tag bei der Prüfung ist er durchgefallen, weil er wusste nicht, irgendwas, eine Versicherungsfrage, die konnte er nicht beantworten. Todtraurig. Also wir fuhren mit dem GT dann los und wollten eine Versicherung kaufen. Auch die Versicherung bekamen wir nicht, weil ich keinen Wohnsitz hatte in USA. Also sind wir zum Fisherman's Wharf drunter gegangen und haben uns ein Schild dort gekauft, das, so ein Autoschilder, pressen die ja nach, da stand drauf Spirit, California. Das haben wir ans Auto gemacht und mit diesem Schild von Fisherman's Wharf sind wir durch ganz Amerika gefahren.
So ein Andenkenschild einfach.
Ein Andenkenschild. Und im Hotel fragen die immer nur nach Your License Plate Number, Spirit. Sind wir durch ganz Amerika. Und mein Sohn hat den Führerschein dann in dem nächsten Staat gemacht. Ja. Da sind wir hin und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, wir brauchen eine Adresse. Da sind wir irgendwo an ein Haus, haben uns den Namen Mr. Johnson abgeschrieben, die und die Straße, Hausnummer, sind zum Führerscheinprüfung, haben gesagt, haben Sie heute frei, kann er hier gleich einen Führer? Ja, jetzt ist gerade Zeit, in einer Stunde können Sie drankommen. Er hat, ja, was ist Ihre Adresse? Haben wir
Johnson, Dylan natürlich.
McKay bei Johnson, die hat die Adresse alles aufgeschrieben. Dann hat er seine Prüfung gemacht und bestanden.
Frau Hetzer, Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Und ich glaube nicht mal, dass es die Idee Ihres Sohnes war, das muss ich auch noch dazu sagen. Wahrscheinlich sind Sie darauf gekommen, sowohl auf die Andenkensache als auch auf Mr. Johnson, bei dem Sie sich jetzt angemeldet haben. Wahrscheinlich kriegt er ständig irgendwelche Parktickets.
Irgendwann hat er sicherlich Post bekommen, ja, aber...
Das glaube ich auch. Gut, Diana Shore, See the USA in your Chevrolet.
See the USA in your Chevrolet. America's asking you to call.
Es gibt eine Opel-Club-interne Anzeige, von der ich gehört habe, dass Sie, also im Opel, es gibt ja verschiedene Opel-Clubs und die sind natürlich auch online organisiert. Sie suchen da, glaube ich, einen männlichen Beifahrer, um mit dem einmal in einem Oldtimer rund um den Globus zu fahren. Ist das richtig? Ist es noch aktuell oder war das überhaupt nur Fantasie?
Doch, das ist noch weit hin. Das ist eigentlich erst in 7 Jahren, weil ich habe das rückwärts aufgerechnet. Ich möchte 1919, wenn die Firma 100 Jahre alt wird, also 2019, möchte ich natürlich, dann bin ich 82 und das möchte ich feiern. Davor möchte ich einmal um die Welt fahren, auf den Spuren von Clero Nore Stinnes. Da gibt es ein Buch PS Pferde und dieses dicke Buch, da ist Clero Nore Stinnes 29 um die Welt gefahren. Und das hat mich so fasziniert und da möchte ich genau wie Sie damals das nachfahren, natürlich auch in so einem Auto. Nicht genau dasselbe oder das gleiche Auto, aber in einem Hispano Suiza von 1921.
Aber das muss ich jetzt mal fragen. Also da, wer jetzt weiß, wie so ein Auto aussieht, wer es vor dem geistigen Auge hat, wird jetzt glühen, wird glücklich sein, wird seine Radiobox angrinsen und sagen, oh, was für ein Auto, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Aber warum macht man sich in so alten Autos auf dem Weg durch die Welt?
Ja, weil die das damals auch so ein altes Auto hatte. Und ich will das nachstellen und das nur nicht in einem modernen Auto. Das ist ja leicht, das ist ja kein Problem. Nein, das nachfühlen, wie Cleonore Stinnes sich damals gefühlt hat.
Hat die denn auch einen männlichen Beifahrer gehabt?
Die hatte einen männlichen Daumen. Ich fahre ja eigentlich sonst nur mit Frauen, aber in diesem Fall werde ich mit einem Mann fahren, weil ich glaube, der einfach mehr helfen kann. In einer schwierigen Situation braucht man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Kraft. Dann jemand, der mechanisch auch Ahnung hat, dass ich nicht nur alleine dastehe. Zu zweit kann man das eher bewältigen, denn da wird uns ja sicherlich einiges passieren.
Das glaube ich auch.
Cleonore hatte damals einen Fotografen als Beifahrer und ein zweites Fahrzeug. Die Mechaniker haben dann irgendwann aufgegeben. Die sind nicht bis zu Ende mitgefahren. Und dieser Schwede, der Fotograf, das ist gut. Sie hat auch damals gesagt, dass sie hat das alles dokumentiert mit Fotos. Also nicht irgendwas erzählt, sondern mit Fotos hat sie bewiesen, dass sie wirklich da war. Das möchte ich auch. Dann den Mechaniker und dann möglichst jemand, der Journalist ist oder mindestens das Mikrofon halten kann, weil die Leute immer alle diese Geschichten, wie wir jetzt gerade drüber sprechen, das soll ich mal aufschreiben, da will jemand ein Buch machen.
Unbedingt.
Aber dafür habe ich keine Zeit. Ich kann mich nicht irgendwo eine Woche nach Mallorca setzen und uns alles erzählen. Also das könnte auf dieser Reise passieren, das könnte der schreiben. Dieser Mensch muss also heute ungefähr 55 sein, damit er dann in 7 Jahren im Ruhestand ist und 2 Jahre Zeit hat, mit mir zu fahren. So, da brauche ich aber natürlich nicht einen, sondern ich brauche mehrere, denn der kann ja bis dahin krank werden, sterben, man kann sich streiten. Also ich brauche ja einen in Reserve. Und möglichst sollte er auch ein bisschen Geld haben, weil ich will nicht das Gefühl haben, dass er mich vielleicht mal später beerben kann oder sowas. Und dann ist noch eine Bedingung ganz wichtig, weil ja die Cleonore, die haben dann später geheiratet, die beiden. Da ist meine Bedingung, spätere Heirat ist ausgeschlossen.
Warum?
Um Gottes Willen.
Und wenn sie sich verlieben auf der langen Fahrt, das wissen sie doch nicht.
Ja, das, nein.
Der kann doch super sein.
Nein, ich will in meinem Alter auf keinen Fall dann nochmal heiraten.
Wissen Sie, was ich feige finde? Sie machen alles, was ihrem Alter nicht entspricht. Sie sind gar nicht ihr Alter. Sie sind nie im Leben 71. Aber da reden sie sich plötzlich aufs Alter raus. Das ist aber komisch.
Aber das ist doch altmodisch. Wozu soll man denn noch heiraten?
Sie
heiraten
müssen,
tut man, um Kinder zu kriegen. Das will ich ja nun wirklich nicht mehr. Auch nicht mit künstlicher Befruchtung. Also auf keinen Fall tue ich mir sowas nochmal an.
Gut.
Und nein, also heiraten muss man nicht. Man kann ja dann vielleicht zusammen leben, aber das kann ich auch meiner Familie nicht antun. Da werden die ja eifersüchtig.
Ich will
das
doch auch
nicht.
Gar keine Lanze fürs Heiraten brechen. Ich wollte nur alle potenziellen Männer, die sowieso vielleicht schon ein Auge auf sie geworfen haben und heimlich nachts durch die Straßen fahren, um ein bisschen zu trainieren, nicht entmutigen. Verlieben kann schon sein, spätere Heirat ist ausgeschlossen. Wir können ja auf jeden Fall einen gewissen Platz für amoröses Gedinge dazwischen lassen.
Da bin ich ja nicht dagegen. Dann darf er aber nicht verheiratet sein.
Nee, das haben wir am Anfang der Sendung schon geklärt. Das ist völlig klar. So, Frau Hetzer, jetzt ist die Sendung bald um und wir wollen die letzten, es sind wenige Minuten, dazu nutzen. Sie haben von Ihrem Vater das Unternehmen übernommen, zwischenzeitlich mit 150 Mitarbeitern, das größte oder die größten Opelhäuser.
Nein. Es waren 123 und inzwischen, also in 1-2 Monaten, werden wir nur noch 99 sein, weil ich musste leider langsam abbauen. Das hätte ich schon längst tun sollen, aber es ist mir schwer gefallen, Menschen zu entlassen. Und ich habe immer gedacht, lieber baust du mehr auf und kriegst mehr Arbeit. Aber das ging nicht. Ich musste einfach jetzt Standorte und dazu auch Menschen abbauen.
Ich habe mich jetzt im Zuge dieses Interviews natürlich noch mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Also man kann diese Opel-Krise jetzt nicht auf die Finanzkrise schieben. Da ist jahrelang bei General Motors Missmanagement betrieben worden. Und das knallt jetzt, beide Umstände knallen jetzt zusammen.
Aber bei mir bitte genau dasselbe. Ich habe auch nicht richtig gehandelt im Jahr 08 und habe Geld verloren. Das ist auch nicht nur die Krise. Das kommt auch dazu.
Wie ist Ihr Ausblick? Also was glauben Sie, was die nächsten Jahre jetzt bringen? Sie haben, glaube ich, 2 Häuser jetzt geschlossen. Ist es richtig? Bin ich da richtig informiert schon? Mitte war sowieso eine kleine
Werkstatt. Eins habe ich geschlossen und beim anderen sind wir gerade dabei. Ja.
So, Charlottenburg, das Mutterhaus, das bleibt.
Darauf will ich mich zurückziehen, dass ich nur noch dieses und Steglitz habe und alles andere weg. Und damit sind wir dann wieder gesund. Und ich stürze mich auch auf das Werkstattgeschäft, weil ich weiß, diese 100.000 Opel, die rumfahren, die brauchen eine Werkstatt. Mhm. Die sind ja nicht von heute auf morgen weg. Also egal, was mit Opel werden würde, was ich ja nicht wusste, ob es nun weitergeht oder nicht, ist einfach, die Werkstatt ist gut ausgebucht. Und da habe ich auch die meisten Mitarbeiter. Eigentlich fange ich wieder an wie der Vati mit der Werkstatt. Mhm. Und natürlich verkaufen wir gerne Opel und freuen uns jetzt wahnsinnig, dass weiter produziert werden soll. Und ich gebe dem eine gute Chance, weil die Firma Magna ja Zubehörteile produziert, auch für andere Fabrikate. Das heißt, die können auch ein Werk mit anderem Zubehör auslasten. Also es hört sich für mich sehr gut an. Viel besser für Fiat war ich nicht. Also ich habe da große Hoffnung und ich möchte persönlich sagen, also ich überlege, was ich jetzt an mein Haus schreibe. Ich will wirklich sagen, danke Deutschland, Opel und Hetzer haben wieder eine Zukunft.
Ich will es Ihnen wünschen, Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Auf jeden Fall danke für diese 2 Stunden. Da waren so viele tolle, tolle Geschichten dabei, die Sie einfach mal so eben erzählt haben. Und Sie haben damit nicht nur mich unterhalten, sondern mit Sicherheit auch ganz viele Hörer zum Lachen gebracht und zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank dafür. Das letzte Lied kommt von einem Freund von Ihnen, von Uwe Kröger, From Russia with Love. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau Hetzer.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, Frau Rust.
Tschüss und auch tschüss an alle Hörer natürlich. Tschüss, tschüss, bis nächste Woche.
Das war Schön, dass ihr da wart. Ein paar Gespräche mit inzwischen verstorbenen Gästen der Hörbar. Nächste Woche in unserem Hörbar-Rust-Spezial Schön, dass ihr da wart. Der Gitarrist und Jazzmusiker Coco Schumann.